Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Weidels Äußerung, Hitler war Kommunist, einfach nur Blödsinn oder Volksverhetzung. Ein Standpunkt von Wolfgang Effenberger. Der Autor dieses Artikels hatte zunächst nicht vor, sich nach Alice Weidels umstrittener Äußerung in den Chor der alleswissenden Schnellantwortgeber einzureihen. Nach dem Besuch der Jubiläumsvorstellung der Blechtrommel im Berliner Ensemble fühlte er sich jedoch herausgefordert, ein wenig historische Klärung in die Debatte einzubringen. In der Blechtrommel, die wesentliche Züge eines Schelmenromans hat, setzt sich Günter Grass mit der Geschichte der Deutschen vor und während der 12-jährigen Herrschaft der Nationalsozialisten auseinander. Diese Geschichte brachte Oskar Mazerat-Darsteller Nico Holonix in einer grandiosen Leistung als Monolog auf die Bühne. Im anschließenden Publikumsgespräch mit Oliver Rehse, Regie, und Nico Holonix, Oskar Mazerat, wurde dann auch auf die Aussage von Alice Weidel in ihrem Gespräch mit Elon Musk, Adolf Hitler sei ein Linker, ein Kommunist und Sozialist gewesen, eingegangen. Elon Musk hatte in dem 95-minütigen Gespräch Frau Alice Weidel direkt gefragt, wie sie zu Hitler und der nationalsozialistischen Vergangenheit des Landes stehe. Mit dieser Frage sollte wohl jegliche Verwirrung in der deutschen Öffentlichkeit über die demokratische Glaubwürdigkeit der AfD ausgeräumt werden. Frau Weidel versicherte dem Publikum, dass Hitler in Wirklichkeit kein echter Konservativer war, wie ihre Partei. Er habe deutsche Unternehmen verstaatlicht, was ihn in den Augen von Frau Weidel zum verkappten Kommunisten mache. Diese saloppe Antwort, die von den Medien sofort begierig ausgeschlachtet wurde, wird dem wahren Sachverhalt in keiner Weise gerecht, und das hätte Frau Weidel wissen müssen. Gerade diesen dunklen Teil der deutschen Geschichte darf man nicht in so fahrlässiger Weise simplifizieren. Die Wirklichkeit ist wie immer höchst komplex, daher soll hier eine differenzierte historische Klärung versucht werden. Hitler. Vom Wiener Männerwohnheim 1914 freiwillig zum deutschen Militär. In seiner grandiosen Doppelbiografie Hitler und Stalin – Parallele Leben skizziert Alan Bullock mit wenigen Strichen die Entwicklung Hitlers in den Jahren von 1908 bis 1919 zwischen seinem 20. und 30. Lebensjahr. Zitat: Die ersten 6 Jahre verbrachte er in Wien mit kurzen Aufenthalten in München. Doch wusste er noch immer nicht, welchem Ziel er sein Leben widmen wollte. Seine Existenz beschränkte sich aufs Überleben. Als ein Stückchen Treibholz schwamm er unter vielen im trüben Wasser der Großstadt. Dann aber, zwischen 1914 und 1918, fand er endlich, was er wollte. Er fand es im Soldatenleben, im Krieg, im Fronterlebnis, in der gefühlsmäßigen Identifizierung mit dem deutschen Nationalismus, nur um dann den Schock der deutschen Niederlage erleben zu müssen, den Zusammenbruch des deutschen Heeres, gefolgt von einer Revolution, die seine heiligsten Überzeugungen in Frage stellte. Aus purer Verzweiflung wandte Hitler sich der Politik zu. Der unbekannte Kriegsveteran fing an, in fanatischen Predigten von der Wiedergutmachung der deutschen Niederlage und von der Bestrafung der Novemberverbrecher zu reden, die dem kämpfenden Heer den Dolch in den Rücken gestoßen hätten. Zitat Ende. Nach 51 leidvollen Kriegsmonaten führte am 7. November 1918 in München Kurt Eisner, USPD, die Revolution an. Am 8. November, gerade als die Waffenstillstandsverhandlungen aufgenommen wurden, siegte die Revolution in Bayern und einen Tag später in Berlin. Am 10. November meldete der französische Leutnant Desgrange, als Nachrichtenoffizier in Deutschland eingesetzt, zufrieden an seinen Vorgesetzten, General Boucabeille, Zitat: Die Ereignisse, die sich im Augenblick überstürzen, beweisen, dass wir recht hatten. Die deutsche Revolution ist in dem Augenblick ausgebrochen, den wir vorausgesehen hatten. Diese Revolution geht von den Leuten aus, die wir kennen, und wird, wie wir vorhergesagt haben, bis zum Äußersten gehen. Zitat Ende. Als am 11. November 1918 morgens kurz nach 5 Uhr im Wald von Compiègne, Erzberger, der Waffenstillstandsvertrag zur Unterschrift vorgelegt wurde, erreichten amerikanische Angriffsspitzen Sedan. 6 Stunden später war der Kampf zu Ende. Die deutschen Truppen standen durchweg im Feindesland. Daraus leiteten viele ab, dass Deutschland unbesiegt war. Der Patriotismus war jetzt zur Erkennungsparole derer geworden, die sich gegen das Regime der Novemberverbrecher, Anmerkung des Autors, verschworen hatten, während er bis 1918 das Bindemittel zwischen den das Regime stützenden Kräften gewesen war, so Alan Bullock. Der seit 1917 in der Schweiz für die USA tätige Agent George D. Herron Verbindungsmann zu den Revolutionären in Bayern, forderte am 17. November Kurt Eisner, seit dem 8. November 1918 selbst ernannter Ministerpräsident von Bayern, dringend auf, Zitat, die ersten Schritte zu einem vollen und offenen Bekenntnis der Schuld und Untaten der deutschen Regierung am Anfang des Krieges und an den Grausamkeiten der Kriegsführung zu unternehmen. Die moralische Wirkung einer solchen Handlung wäre gewaltig und entscheidend. Zitat Ende. Prompt legte Eisner bereits am 23. November 1918 zum Beweis der deutschen Schuld, Zitat, die bayerischen Gesandtschaftsberichte zum Kriegsausbruch in einer gekürzten Form, Zitat Ende, vor, heißt es lapidar in der Online-Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung. Gekürzt ist ein absoluter Euphemismus. Eisner manipulierte für seine sogenannte Enthüllung den Originalbericht des Geheimrats von Schön dermaßen, dass es so aussah, als habe Deutschland den Krieg gewollt. Die Westminster Gazette dankte Herrn Eisner höhnisch für seine Aufrichtigkeit. Die britische Morning Post erkannte in den Enthüllungen Eisners eine genaue Aufdeckung der Schuldfrage und forderte, die Urheber des Verbrechens der Gerechtigkeit zu beantworten. Lord Ponsonby kritisierte, dass durch Eisners Kürzungen der Eindruck entstehe, die deutsche Regierung habe einen Weltkrieg entfachen wollen. Der Vorfall führte zu einem Prozess. 12 ausländische Sachverständige prüften das Schriftstück und alle kamen zur Auffassung, dass eine Fälschung vorliege. Die Aufgeregtheit der aktuellen Auseinandersetzung wirkt ein wenig grotesk, wenn man bedenkt, welche Gefühlswallungen viele Deutsche in den ersten Monaten nach dem Ersten Weltkrieg durchleben mussten, zumal die britische Blockade bis zum 28. Juni 1919 in Kraft blieb. In München wurde im April 1919 die gemäßigte sozialdemokratische Regierung der Politik Bayern, die seit der Ermordung Eisners am 21. Februar 1919 amtierte, durch einen kommunistischen Putsch in die Flucht geschlagen und eine Räterepublik ausgerufen. Die Führung übernahmen 3 russische Emigranten, von denen 2 Juden waren. Bei der Maiparade auf dem Roten Platz erklärte Lenin, Zitat, die befreite Arbeiterklasse feiert ihren Ehrentag nicht nur in Sowjetrussland, sondern auch in Sowjetungarn und Sowjetbayern. Der kriegsfreiwillige und heimatlose Hitler war nach Kriegsende in der Armee geblieben. Nach dem Räteputsch trat Hitler als Zeuge vor einer Militärkommission in Erscheinung, die nach Mitgliedern und Sympathisanten des Räteregimes suchte. Hitler, der nach wie vor Wehrsold bezog, kam nun in ein Aufklärungskommando und begann seine Redegabe zu schulen. Während der 4 Kriegsjahre hatte Hitlers Vorgesetzte ihn für unfähig gehalten, irgendwelche Verantwortung zu übernehmen. Wenige Tage vor der ersten Wahl in der Republik Bayern am 5. Januar 1919 gründete der Werkzeugmacher Anton Drexler, 1884 bis 1942, zusammen mit dem Sportjournalisten Karl Harrer in München die sozialistisch ausgerichtete Deutsche Arbeiterpartei, DAP. Adolf Hitler kam erstmals am 12. September 1919 im Münchner Sterneckerbräu in Kontakt mit der DAP, wo Gottfried Feders über das Thema »Wie und mit welchen Mitteln beseitigt man den Kapitalismus?« referierte. Hitler war dort vermutlich auf Veranlassung der Propagandaabteilung IBP des Reichswehrgruppenkommandos 4 als V-Mann. Schon einen Monat später hielt Hitler am 16. Oktober 1919 im Münchner Hofbräukeller auf einer im Münchner Beobachter angekündigten DAP-Veranstaltung, zu der 111 Besucher erschienen, seine erste öffentliche Parteirede. Hitler formt die DAP zur nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Für den 24. Februar 1920 setzte Hitler gegen Bedenken von Drexler die erste Massenversammlung der DAP unter dem Motto »Was uns Not tut« an. Veranstaltungsort war der Festsaal des Hofbräuhauses am Platzl. Am besagten Abend erschienen dann 2000 Menschen. Hitler verkündete das 25-Punkte-Programm der nun in NSDAP umbenannten Partei an. In diesem maßgeblich von Gottfried Feders mitbestimmten Parteiprogramm hatte man sich deutlich für eine Aufhebung des Versailler Vertrags ausgesprochen. Darin hatten die Alliierten Deutschland im Gegensatz zu Frankreich im Jahr 1871 elementarster Rechte und ökonomischer Kräfte beraubt. Deutschland musste alle Kolonien abgeben und verlor 90% seiner Handelsflotte. Es verlor 13% seines vorherigen Gebiets und 10% seiner Bevölkerung. Wladimir Iljitsch Lenin am 15. Oktober 1920. Zitat: Deutschland wurde ein Frieden aufgezwungen, aber das war ein Frieden von Wucherern und Würgern, ein Frieden von Schlechtern. Denn Deutschland und Österreich wurden ausgeplündert und zerstückelt. Man nahm ihnen alle Existenzmittel, ließ die Kinder hungern und sterben. Das ist ein ungeheuerlicher Raubfrieden. Zitat Ende. Im Mai 1921 wurde die deutsche Reparationsschuld auf 132 Milliarden Goldmark festgelegt. Etwa das Dreifache des Sozialprodukts, das ein größeres und reicheres Deutschland einschließlich seiner Kolonien im Vorkriegsjahr 1913 erreicht hatte. Und annähernd 300% der Wirtschaftskraft. Frankreich musste 1871 nur 25% seiner Wirtschaftskraft an Reparationskosten zahlen. Seit 1870 war die gesamte Wertschöpfung von knapp 14,2 Milliarden Mark auf knapp 48,5 Milliarden Mark im Jahr 1913 angestiegen. Der Erste Weltkrieg setzte 1914 der positiven Entwicklung vorerst ein Ende. Diese horrende finanzielle Strafe machte Deutschland zum Hauptopfer in der Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1933. So dürfte der Versailler Vertrag mit seinen Folgen den damaligen Menschen tagtäglich immer wieder vor Augen gestanden haben. Die 25 Punkte des Parteiprogramms der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. In der Einführung des von Alfred Rosenberg ab 1922 immer wieder neu herausgegebenen Parteiprogramms wird der 9. November 1918 als Sieg des seelenlosen Internationalismus bezeichnet, als Börsenrevolution mit dem Zwecke, die noch nicht ganz von den Weltbanken in Besitz gebrachte Industrie und Landwirtschaft Deutschlands in die Hände überstaatlichen Leihkapitals zu spielen. Der Marxismus sei nicht die Krönung, sondern die Verhöhnung des sozialistischen Gedankens. Hinter Weltkapitalismus und Weltrevolution steckten die gleichen Kräfte. In seinen ersten drei Punkten richtete sich das Programm gegen den Versailler Vertrag und den Vertrag von Saint-Germain, die ein Anschlussverbot für Österreich vorschrieben. Gefordert wurde ein Zusammenschluss aller Deutschen zu einem Großdeutschland, wozu man sich durch das Selbstbestimmungsrecht der Völker berechtigt sah. Die folgenden Punkte 4 bis 8 waren antisemitisch geprägt. Juden, rassisch definiert, sollten aus der deutschen Staatsbürgerschaft ausgeschlossen und unter Fremdengesetzgebung gestellt werden. In Punkt 9 und 10 war von den Rechten und Pflichten der Staatsbürger die Rede. Sie müssten für alle Staatsbürger gleich sein, wie es auch in der Weimarer Reichsverfassung garantiert war. Außerdem wurde eine Pflicht, geistig oder körperlich zu schaffen, formuliert, was zum Nutzen aller erfolgen solle. Hier klang bereits der Grundsatz Gemeinnutz geht vor Eigennutz an, der fettgedruckt in Punkt 24 aufgeführt wird. Den Schlagworten Brechung der Zinsknechtschaft, Abschaffung des Zins- und mühelosen Einkommens und Gewinnbeteiligung an Großbetrieben Punkt 14 folgten willig weite Teile der Arbeiterschaft und der Forderung Einziehung der Kriegsgewinne große Teile der ehemaligen Kriegsteilnehmer. Die Punkte 11 bis 18 beschäftigten sich mit der Umsetzung dieses Gemeinnutzprinzips. Einleitend und im Sperrdruck wurde in Punkt 11 die Brechung der Zinsknechtschaft gefordert. 1919 hatte Feders sein Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft des Geldes veröffentlicht. Die nachfolgenden Forderungen betrafen die Einziehung der Kriegsgewinne Punkt 12, die Verstaatlichung der Trusts Punkt 13, eine Gewinnbeteiligung an Großbetrieben Punkt 14, einen Ausbau der Altersversorgung Punkt 15, Schaffung eines gesunden Mittelstands, Kommunalisierung der großen Warenhäuser zugunsten kleiner Gewerbetreibender, die bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen besonders zu berücksichtigen seien, Punkt 16, eine Bodenreform, die die Möglichkeit schaffen sollte, Boden für gemeinnützige Zwecke entschädigungslos zu enteignen, Punkt 17, und die Todesstrafe für Wucherer und Schieber, Punkt 18. Punkt 19 verlangte, das ganze römische Recht, das angeblich dem Materialismus diene, durch ein deutsches Gemeinrecht zu ersetzen. Punkt 20 beschäftigte sich mit der Bildungspolitik, die allen Deutschen die Chance auf einen Aufstieg durch höhere Bildung zu geben hätte, etwa indem der Staat die Ausbildung begabter Kinder aus sozial schwachen Familien finanzierte. Die Lehrpläne sollten auf praktische Lebensfragen umgestellt werden und auch Staatsbürgerkunde enthalten. Besonderer Wert wurde auf den Sport gelegt, zu dem Punkt 21 im Sinne der Hebung der Volksgesundheit alle Bürger verpflichtete. Demselben Ziel sollten Mutterschutz, Kinderschutz, Verbot der Jugendarbeit und eine staatliche Förderung von Sportvereinen für Jugendliche dienen. In Punkt 22 wurde mit der Bildung eines Volksheeres die Wiedereinführung der vom Versailler Vertrag verbotenen Wehrpflicht verlangt. Punkt 23 forderte die Einführung einer Pressezensur. Juden sollte die Arbeit in Zeitungen und die finanzielle Beteiligung an ihnen untersagt werden. Besondere Kontrollbestimmungen seien für ausländische Presseerzeugnisse einzurichten. Punkt 24 forderte eine Einschränkung der Religionsfreiheit, die nicht den Bestand des Staates gefährden oder gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen dürfe. Die Partei bekannte sich zu einem positiven Christentum und zur Bekämpfung des jüdisch-materialistischen Geistes in und außer uns, eine Formulierung, die auf Dietrich Eckart zurückging. Gemeinnutz gehe vor Eigennutz. Punkt 25 verlangte schließlich, eine starke Zentralgewalt des Reiches zu schaffen. Abschließend gelobten die Führer der Partei, für die Durchführung der 25 Programmpunkte, wenn nötig, unter Einsatz des eigenen Lebens rücksichtslos einzutreten. Programm der NSDAP: Antisemitisch und antimarxistisch. Im Gegensatz zu den antijüdisch eingestellten Organisationen in der völkischen Bewegung propagierte die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, kurz NSDAP, einen Antisemitismus, der in letzter Konsequenz die Entfernung der Juden vorsah. Wie die Völkischen hielten auch die Nationalsozialisten die Juden für die Drahtzieher von Niederlage, Revolution und Räterepublik. Der später zum Chef der CIA aufgerückte und unmittelbar nach Kriegsende in der Schweiz stationierte amerikanische Geheimdienstler Alan Dulles, 1893 bis 1969, hielt in einem Bericht vom 10. April 1920 über die Folgewirkungen der Münchner Räterepublik fest, Zitat: Als Ergebnis der oft leitenden Mitgliedschaft bayerischer Juden in kommunistischen Gruppen hat sich inzwischen die Toleranz der Vorkriegszeit geändert. Und eine stark antisemitische Bewegung ist entstanden, Zitat Ende. Dieser Einstellung trug das NSDAP-Parteiprogramm vom 24. Februar 1920 in verschiedenen Punkten Rechnung. Punkt 4 etwa lautete: Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutsches Blut ist, ohne Rücksichtnahme auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein, Zitat Ende. Über die Gründe sagte Göring während des Nürnberger Prozesses aus, dass die Bewegung diesen Punkt in ihr Programm aufnahm, weil er bei großen Kreisen des deutschen Volkes auf Zustimmung stieß. Zitat: Kurz vorher war in München die Räterepublik gewesen, die Geiselmorde, und auch hier waren die Führer durchwegs Juden gewesen. Man mag verstehen, dass hierbei ein Programm, das in München von einfachen Leuten entstand, diesen Punkt ganz klar mit als Abwehr aufnahm. Zitat Ende. Punkt 23 forderte, dass die Presse nur von Volksgenossen geführt werden dürfe und richtete sich, wie Alfred Rosenberg im Erläuterungstext schrieb, unter anderem gegen den jüdischen Einfluss im Pressewesen. In Punkt 8 sollten mit der Forderung, alle Nichtdeutschen, die seit dem 2. August 1914 in Deutschland eingewandert waren, abzuschieben, die Ostjuden getroffen werden. Aber auch Punkt 11, Abschaffung des Arbeits- und mühelosen Einkommens, konnte als Verstoß gegen die Vorherrschaft der Juden im Finanzsektor gesehen werden. Dabei vereinten die Nationalsozialisten gleich mehrere Gegner, ja sogar teilweise gegensätzliche Ideologien in einer Person: Liberalismus und Marxismus, Kapitalismus und Kommunismus. Der Jude wurde zum Medium, das für Liberalismus, Marxismus, Kapitalismus und Kommunismus gleichermaßen stand. Diese klare Sprache veranlasste schon zu Beginn der 20er Jahre eine große Anzahl von Mitgliedern des Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbundes in München und Bayern zum Übertritt zu den Nationalsozialisten. Weitere Entwicklungen: Hitler sucht den Schulterschluss zum Kapital. 1924, ein Jahr nach seinem misslungenen Putschversuch vorzeitig aus der Festungshaft entlassen, versuchte er, Spender in Unternehmerkreisen für den Wiederaufbau der NSDAP zu gewinnen. Hierbei war jedoch die Forderung nach Verstaatlichung, Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter und einer Brechung der Zinsknechtschaft äußerst hinderlich. Nun wurde deutlich gemacht, dass der Passus zur unentgeltlichen Enteignung sich, Zitat, in erster Linie gegen die jüdischen Grundspekulationsgesellschaften, Zitat Ende, richte. Weiter erteilte Hitler der Forderung nach Kolonien, Punkt 3, eine Absage. Dafür erschien im zweiten Band von Mein Kampf Ende 1926 stattdessen die Eroberung von Lebensraum im Osten auf dem Gebiet der Sowjetunion. Hitler hatte inzwischen verstanden, dass er die territorialen Ergebnisse von Versailles nicht antasten dürfe. So blieb für ihn in der Folge Südtirol italienisch, 1915 durch einen Geheimvertrag von London als Morgengabe für den italienischen Seitenwechsel. Um klarzustellen, dass das Wirtschaftskonzept der NSDAP weder antikapitalistisch noch sozialistisch war, veröffentlichte Hitler im Völkischen Beobachter in dem Sinn, dass vom 19. April 1928 eine Erklärung zu Punkt 17, Bodenspekulation, dass die NSDAP auf dem Boden des Privateigentums steht. Stand der geschichtswissenschaftlichen Forschung. Sie weist darauf hin, dass das Programm diverse Parolen ganz unterschiedlicher Herkunft vereinigte, namentlich antikapitalistische, antisemitische und nationalistische Quellen sowie mittelständisch orientierte Einzelforderungen. Diese intellektuell schlichten, disparaten Elemente würden durch das Parteischlagwort Nationaler Sozialismus nur unzureichend zusammengehalten. Für den Berliner Historiker Wolfgang Wippermann sind die wirtschaftlichen Forderungen mit den Bezügen auf Kriegsgewinnler, Wucherer und Brechung der Zinsknechtschaft, was auf ein Verbot aller Bankgeschäfte hinausgelaufen wäre, in einem modernen Industriestaat wie Deutschland schlichtweg unsinnig. Dass dies explizit unabhängig von Rasse und Konfession gelten solle, zeigt, dass die NSDAP hier nicht nur ihrem Antisemitismus folgte, sondern an ein Stimmungsmuster anknüpfte, das in den Wirren der Nachkriegszeit verbreitet war. Im schwammigen Punkt 19 wurde weder gesagt, wie die Ersetzung des römischen Rechts durch ein deutsches Gemeinrecht aussehen, noch worin dieses bestehen könne. Insgesamt werden die wirtschaftlichen Forderungen des Programms von einigen Historikern für sozialistisch gehalten. Laut dem Wirtschafts- und Sozialhistoriker Friedrich Wilhelm Henning stimmte das Programm in 6 Punkten mit dem marxistischer Parteien überein, während es mit den Programmen der national ausgerichteten Parteien der Mitte und der Rechten nur die Forderung nach Kolonien gemeinsam habe. Ernst Nolte und Henry A. Turner gehen davon aus, dass die sozialistischen Forderungen im Programm für Hitler von vornherein nur demagogischer Natur waren. Mit diesem ambivalent schillernden Programm konnten die Nationalsozialisten jedenfalls bis 1929 keine nennenswerten Wählergruppen mobilisieren. Das änderte sich nach dem 25. Oktober 1929, dem Schwarzen Freitag, der Börsenimplosion an der Wall Street. Von New York als Epizentrum des Erdbebens erreichten die Ausläufer schnell Europa, auch Deutschland mit katastrophalen Folgen. Um ihre Verluste zu decken, forderten nun amerikanische Kreditgeber ihr kurzfristig in Deutschland angelegtes Geld zurück. Damit wurde dem wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands der Motor genommen. Die Agitation der Nationalsozialisten fiel nun auf fruchtbaren Boden. Als nach dem ersten Wahlerfolg der NSDAP bei den Reichstagswahlen vom September 1930 über eine Einbindung der NSDAP in die Regierungsverantwortung diskutiert wurde, nannte Jakob Wilhelm Reichert vom Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller als Bedingung, die NSDAP müsse ihr halbsozialistisches und halb nebelhaftes Parteiprogramm aufgeben und in wahrhaft konservativem Sinne arbeiten. Obwohl das propagandistische Schlagwort von der Brechung der Zinsknechtschaft auch noch lange nach der nationalsozialistischen Machtergreifung Teil des nationalsozialistischen Jargons blieb, war der Inhalt schon früh wesentlich geändert worden, sodass es statt um Aufhebung jeglichen Zinses lediglich um Zinssenkung bzw. gerechten Zins ging. Reichstagswahlergebnisse in der Weimarer Republik 1919 bis 1933. Grafik im Schriftartikel. Zur Unterstützung Hitlers und seiner Partei fand im Mai 1932, 2 Monate vor der Reichstagswahl, zwischen Hermann Schmitz von den IG Farben, ein Konsortium, das im Rahmen des Dawes-Reparationsplans 1924 zusammen mit den Vereinigten Stahlwerken entstanden war, Max Ilger von den American IG Farben und weitere Industriegrößen ein Treffen statt, das sogenannte Kaiserhof-Treffen. Es brachte mehr als 500.000 Mark ein. Die Summe wurde auf das Rudolf-Hess-Konto der Deutschen Bank überwiesen. 100.000 kamen allein von der American IG Chemical, in deren Vorstand Paul Warburg saß. Mit dieser Finanzhilfe konnte die NSDAP bei der Reichstagswahl im Juli 1932 den höchsten Stimmenanteil vor der Machtübernahme erzielen. Bei der Neuwahl im November 1932 verlor sie über 2 Millionen Stimmen, blieb allerdings stärkste Partei. Viele Parteigenossen hatten inzwischen wohl erkennen müssen, dass manche Programmpunkte, so zum Beispiel die Abschaffung der Zinsknechtschaft und des mühelosen Einkommens, für Hitler Makulatur geworden waren, was angesichts seiner engen Bindung zu Teilen der Hochfinanz und Industrie nicht weiter verwunderlich war. Im Kampf um die Regierungsbildung wurde Hitler am 4. Januar 1933 in das Haus des Bankiers und Barons Kurt von Schröder nach Köln eingeladen. Von Schröder stand in enger geschäftlicher und familiärer Beziehung zu den Bankhäusern J. Henry Schröder, Name anglisiert, in London und der J. Henry Schröder Corporation in New York und arbeitete mit der Investmentbank Schröder Rockefeller & Company und der Dillon Reed & Co. Gruppe Baruch zusammen. Die Rechtsangelegenheiten dieser Finanzgruppen betreute die Anwaltsfirma Sullivan & Cromwell. US-Finanzelite und Wall Street mit im Boot. So verwundert es nicht, dass deren Inhaber, John Foster Dulles, der spätere Außenminister Amerikas, an diesem Tag ebenfalls in Köln war. Dulles, der wiederum die italienischen Faschisten finanziell als Anwalt der Bank Dillard Reed & Co. unterstützte, hatte in den 20er Jahren die Vereinigten Stahlwerke in Deutschland aufgebaut und wurde Generalanwalt der IG Farben. Neben Hitler war noch ein konservativer Politiker geladen, der päpstliche Kammerherr und vormalige Reichskanzler Franz von Papen, im Ersten Weltkrieg Militärattaché in Washington. Diese Herren handelten eine Vereinbarung über eine gemeinsame Regierungsbildung aus. Um Hitler den Geruch der Straße zu nehmen, sollte der adlige Papen dessen Vizekanzler werden. Der generöse Bankier Schröder sollte auch nicht leer ausgehen und als Reichsbank-Repräsentant für die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel fungieren, aufgrund seiner vielfältigen Beziehungen eine ebenso sinnvolle wie praktische Wahl. Insgesamt sind Hitlers Geheimfonds von Ende 1929 bis Ende Januar 1933 nahezu 300 Millionen Mark, davon 150 Millionen in Devisen, zugeflossen. Die Herkunft von 35 Millionen konnte bis zum Ölkönig Sir Henry Detering zurückverfolgt werden. Ansonsten bedienten sich die Einzahler unzähliger Kniffe der Tarnung. Das Bankgeheimnis tat das Übrige. So konnte nur ermittelt werden, dass die Überweisungen in amerikanischer, englischer, holländischer, italienischer und Schweizer Währung erfolgten. Ebenso wie in Amerika wollten die Nationalsozialisten die Arbeitslosigkeit bekämpfen. Aber außenpolitisches Ziel war vorrangig die Revision des Versailler Vertrags. Das musste den Widerstand Roosevelts, der unter Wilson als Marineminister gedient und an der Gestaltung des Versailler Vertrags beteiligt war, hervorrufen, und Hitler muss es gewusst haben. War doch Ernst F. Hanfstengel, im engsten Kreis um Hitler Putzi genannt, schon 1922 in die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei eingetreten. Aus seinen Harvard-Verbindungen war die Freundschaft mit Roosevelt hervorgegangen. Dagegen war die Familie des Finanzgenies und Reichsbankspräsidenten Hjalmar Horaz Greeley Schacht eng mit New York verbunden und arbeitete für das prominente Wall Street Bankhaus Equitable Trust. Hjalmar Schacht sprach fließend Englisch, was ihm dann für die Nachkriegsverhöre zugutekommen sollte. Er wurde als einziger in Nürnberg freigesprochen. Seine engen Beziehungen zu Owen Young, Direktor von General Electric, AEG Osram und W.S. Farish, Vorsitzender der Standard Oil of New Jersey, sind belegt. Die Kontakte zur Wall Street sollten Schacht während seines ganzen Lebens begleiten. Für Anthony C. Sutton ist Schacht das Scharnier zwischen der Wall Street-Elite und dem inneren Kreis um Hitler. Was die Finanzierung der NS-Bewegung betrifft, so scheint der Sachverhalt inzwischen weitgehend geklärt. Da war zunächst die vom völkischen Gedankengut inspirierte Bohème Berlins und Münchens, da waren die Parteigenossen und ein wenig die deutsche Wirtschaft von Hanfstengel bis Flick, Thyssen und der IG Farbenkonzern und dazu noch ein paar germanophile Ausländer wie der Automobilkönig Henry Ford und der Ölgewaltige von der Royal Dutch Shell, Sir Henry Detering, den Hitler schon 1921 beeindruckt haben soll. Henry Ford und General Motor Boss James Mooney wurden sogar persönliche Freunde des Führers und erhielten von ihm das Verdienstkreuz vom Deutschen Adler. Die Erkenntnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen. Es gab keine nennenswerten deutschen Hitlerförderer, die nicht in irgendeiner Verbindung zur amerikanischen Hochfinanz standen. Am 20. Februar 1933 wurden im Haus des Reichstagspräsidenten Hermann Göring Vertreter der IG Farben und der Vereinigten Stahlwerke von Hjalmar Schacht um eine Wahlspende gebeten. Prompt wies IG Farben noch am 27. Februar 1933 das Bankhaus Delbrück, Schickler & Co. an, auf das Konto der Nationalen Treuhand 400.000 Mark zu überweisen. Die deutschen Industriellen, die nun Hitler finanzierten, waren überwiegend Direktoren von Kartellen mit direkten amerikanischen Verbindungen oder von amerikanischen Tochterunternehmen. So hielt vom gesamten Farbenkomplex Rockefeller ungefähr 50%. Als nächstgrößte Stockholder folgten ihm die Dulles-Brüder. Wie die IG Farben waren auch AEG, DAPAG und so weiter multinationale Unternehmen. Da mochte das Finanzestablishment nicht beiseite stehen, so der Nazi-Finanzier Hendrik Josef Covenhoven, ein Direktorkollege von Roland Harriman bei der Union Banking Corporation in New York. 1934. Hitler befiehlt die Ermordung des sozialistischen Flügels. Hitler verstand es nun, mit Hilfe des einst kaiserlichen Hauptmanns Ernst Röhm aus diesen unzufriedenen Gruppen eine schlagkräftige paramilitärische Organisation, die Sturmabteilung SA, zu formen. Ihr Ziel war es, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NSDAP zu unterstützen und politische Gegner einzuschüchtern. Den Straßenkampf führten sie vor allem gegen Thälmanns Roten Frontkämpferbund RFB, die paramilitärische Schutz- und Wehrorganisation der KPD. Beim Aufstieg der NSDAP zur Macht spielte die an die sozialistische Komponente der NSDAP glaubende SA eine entscheidende Rolle und verhalf Hitler letztlich zur Reichskanzlerschaft. Sie wurde ein wichtiges Instrument eines noch nicht fest im Sattel sitzenden Kanzlers. So unterdrückten die SA-Leute politische Gegner und verübten zahlreiche Gewalttaten gegen Juden, Kommunisten und andere Oppositionelle. Nachdem Hitler sich immer mehr vom sozialistischen Programm der NSDAP entfernt hatte, begann es in der SA zu rumoren. Hitler handelte unverzüglich. Zur Tagung der SA-Führer in Tegernsee vom 30. Juni bis 2. Juli 1934 ließ Hitler seine von Himmler geführten Kettenhunde, die Schutzstaffel SS, von der Leine. Während in der SA vornehmlich Mitglieder aus der Arbeiterschaft waren, nahm die SS bevorzugt die Söhne aus den besseren Kreisen auf. In dieser verniedlichend als Röhmputsch bezeichneten Mordorgie mit über 100 Opfern wurden neben der SA-Führungsebene, einschließlich Röhm, auch für Hitler gefährliche Oppositionelle wie der ehemalige Kanzler General Schleicher ermordet. Die nationalsozialistische Propaganda stellte die Morde als präventive Maßnahme gegen einen angeblich bevorstehenden Putsch der SA unter Röhm dar, den sogenannten Röhmputsch. Keine 24 Stunden, nachdem die letzten Morde geschehen waren, unterschrieb derjenige, der die Morde befohlen hatte, das nur aus einem einzigen Artikel bestehende Gesetz über Maßnahmen der Staatsnotwehr der Reichsregierung. Die zur Niederschlagung hoch- und landesverräterischer Angriffe am 30. Juni, 1. und 2. Juli 1934 vollzogenen Maßnahmen sind als Staatsnotwehr rechtens, mit dem die politische Führung des Dritten Reichs unter Adolf Hitler rückwirkend die Handlungen der Nationalsozialisten gegen die sogenannten Röhmputschisten rechtfertigte. Aufgrund des Ermächtigungsgesetzes vom 24. März 1933 war für dieses Gesetz kein Beschluss des Reichstags erforderlich. Dieses Gesetz gilt als Prototyp des nationalsozialistischen Unrechts, da sich die Regierung zum Richter in eigener Sache erhob. Der Reichstag billigte die Erklärung und dankte Hitler ausdrücklich für die Rettung vor Bürgerkrieg und Chaos. Karl Schmidt rechtfertigte Hitlers Vorgehen in der Deutschen Juristenzeitung vom 1. August 1934 in einem Artikel mit dem Titel »Der Führer schützt das Recht«. Alle Beamten des höheren Dienstes, Richter, Staatsanwälte, Studienräte, Stabsoffiziere, Diplomaten, die nach dem 3. Juli 1934 weiter einem nun offensichtlich verbrecherischen Staat dienten, ein Richter quittierte den Dienst, hätte nach 1945 keine Anstellung und keine Pension bekommen dürfen. US-Botschafter Dodd berichtet aus Berlin dem Präsidenten über die Rüstungsgeschäfte der US-Multis mit den Nationalsozialisten. Das Geschäftstreiben der US-Multis in Deutschland beobachtete US-Botschafter William E. Dodd 1933 bis 1937 mit großer Sorge. Als Geisteswissenschaftler, wenig mit dem finanziell-industriell-militärischen Komplex vertraut, hoffte er mit seinem Bericht vom 19. Oktober 1936 den Präsidenten zu erschrecken. Zitat: »Ich glaube an den Frieden als unsere beste Politik. Der Zusammenbruch der Demokratie in Gesamteuropa wäre ein Desaster für die Bevölkerung. Aber was kann man tun? Gegenwärtig haben hier mehr als 100 amerikanische Unternehmungen Tochtergesellschaften oder Übereinkommen auf Zusammenarbeit. Die DuPonts haben in Deutschland drei Partner, die im Rüstungsbereich tätig sind. Ihr Hauptpartner ist die IG Farben AG, die die Meinung beeinflussen soll. Die Standard Oil Company, New Yorker Unterabteilung, transferierte im Dezember 1933 $2 Millionen nach hier und erhält nun 500.000 jährlich dafür, dass sie den Deutschen bei der Herstellung von Ersatzbenzin hilft, was die Kriegswahrscheinlichkeit erhöht. Der Präsident der internationalen Harvester Company erzählte mir, dass ihr Umsatz um 33% im Jahr steigt. Waffenindustrie, glaube ich. Aber sie können nichts ausführen. Selbst unsere Flugzeugleute haben geheime Arrangements mit Krupp. Die General Motor Company und Ford machen hier mit ihren Tochtergesellschaften riesige Umsätze, aber sie entnehmen keine Gewinne. Ich meine, dass diese Fakten die Dinge komplizieren und die Kriegsgefahr vergrößern. Zitat Ende. Dem Wissenschaftler dort waren die amerikanischen Investitionen in Hitler-Deutschland und der Sowjetunion ein Rätsel. Im Folgejahr wurde er von seinem Posten abberufen. Die weitsichtigen Macher hatten rechtzeitig die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel installiert. Carol Quigley zeigt auf, dass genau diese Bank, geführt von Repräsentanten der internationalen Bankhäuser aus Europa und den Vereinigten Staaten, die Spitze des internationalen Finanzsystems darstellte. Mit diesen Freunden im Rücken konnte Hitler 1936 mit schwachen Regimentern – Frankreich hatte eine moderne Panzerdivision einsatzbereit – in die entmilitarisierte Rheinlandzone einmarschieren. Zu diesem Zeitpunkt war der US-Militärattaché kein anderer als Colonel Truman Smith, der 1922 als Captain und zweiter Militärattaché Hitler in München zum Gespräch aufgesucht hatte. Was war das Ziel der großzügigen Förderung Hitlers? Neben den Profiten ging es um die Festigung der Macht des Geldes in Europa. Ähnlich wie im Ersten Weltkrieg, in dem erst einmal die Macht der kontinentalen Monarchen gebrochen werden musste, wie es wenige Tage vor Kriegsausbruch 1914 der Erzbischof von New York, Kardinal John Murphy Farley, während des Eucharistischen Weltkongresses in Lourdes, 22. bis 26. Juli 1914, treffend formulierte, Zitat: Der Krieg, der in Vorbereitung ist, wird ein Kampf zwischen dem internationalen Kapital und den regierenden Dynastien sein. Das Kapital wünscht niemanden über sich zu haben, kennt keinen Gott oder Herrn und möchte alle Staaten als großes Bankgeschäft regieren lassen. Ihr Gewinn soll zur alleinigen Richtschnur der Regierenden werden. Business einzig und allein. Zitat Ende. Auch heute bestimmen US-Finanzgewaltige über Krieg und Frieden. Der heutige Schlachtruf lautet: No borders, no nations. Das bedeutet nach Kant die Abschaffung nationaler Rechtsstaatlichkeit und die grenzenlose Herrschaft des internationalen Kapitals. Zusammenfassend lässt sich über das Musk-Weidel-Gespräch sagen, dass die Befürchtungen des Herrn Scholz und Merz bezüglich dieses Interviews stark übertrieben waren, denn von Frau Weidel kam wenig Substanzielles im Hinblick auf eine nachhaltige Änderung der deutschen Politik. Unsere Hoffnungen, dass Deutschland Europa aus der US-Vorherrschaft herausführen und den imperialen Plänen der USA eine entscheidende Absage erteilen könnte, sahen sich enttäuscht. Stuttgarter Stadtrat zeigt Weidel wegen Hitler-Aussage an. Der Stuttgarter Stadtrat Luigi Pantisano, Linke, zeigte AfD-Chefin Alice Weidel wegen Volksverhetzung an, weil diese in dem Gespräch mit Elon Musk behauptet hatte, dass Hitler ein Kommunist gewesen sei. Pantisano argumentiert, dass Weidels Äußerung eine Verhöhnung der Opfer des Nationalsozialismus und eine deutliche Relativierung der Verbrechen der Nationalsozialisten sei. Kommunisten seien in Wahrheit vom Verbrechensregime der Nationalsozialisten verboten, aus Verwaltungen und Parlamenten entfernt, verfolgt und in Konzentrationslagern ermordet worden. Auch das hätte Frau Weidel wissen können. Eine Anzeige ist vielleicht übertrieben, aber man muss sich schon sehr wundern, dass Alice Weidel sich zu so einer unreflektierten Äußerung hat hinreißen lassen. Hitler als Kommunisten zu bezeichnen, ist geschichtsvergessener Blödsinn, aber auch sicher nicht Volksverhetzung im strafrechtlichen Sinn. Eine Bemerkung in eigener Sache: Die Nationalsozialisten werden in bestimmten Kreisen gerne mit Faschisten gleichgesetzt, während andere auf die Differenzierung Nationalsozialisten bestehen. Die Forderung nach der Stigmatisierung als Faschisten ist von Seiten der Sozialisten durchaus nachvollziehbar, bedeutet aber eine sträfliche Bagatellisierung des Nationalsozialismus. Die Nationalsozialisten mit den Faschisten Italiens oder Spaniens, die nicht aus rassistischen Gründen gemordet haben, auf eine Stufe stellen, heißt, die grausamen Verbrechen der Nationalsozialisten in den Hintergrund treten zu lassen. Das darf nie passieren. Ebenso ist der heute beliebte Ausdruck Nazis, der gern und schnell zur Diffamierung des politischen Gegners eingesetzt wird, irreführend und nichtssagend.
Anmerkung der Redaktion: Alle Links zum Beitrag finden Sie im Schriftartikel.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.